weiß gar nicht mehr, wie man anmoderiert. Aber kann ich machen.
Hau rein.
Talk. Wir waren jetzt längere Zeit nicht da und mit wir, das bin ich, der Jens und der Nils, der
Hallo Jens.
Auch wieder neu angelernt werden muss.
Hallo Nils. Ich längere Zeit nicht mehr da. Die letzte veröffentlichte Sendung ist aus November 2021.
Ist auch quasi nichts passiert in der Zwischenzeit.
Ein Vierteljahr, es ist eine Menge passiert. Ja. Also zumindest in meinem Leben ist halt echt viel passiert. Und ich glaube, wir sollten aber nicht die Themen, die so passiert sind, also die auch in der Welt passiert sind, die müssen wir jetzt nicht nacheinander nochmal aufrollen. Also ich denke da an den Ukraine-Krieg, der ja mittlerweile auf seinen Jahrestag zusteuert tatsächlich.
Stimmt, ja.
Die WM, die European Championships hier in München, das größte Sportevent seit der Olympiade, seit der WM. Nee, aha. Olympische Spiele, so rum, 1972 hier in München. Das war auch letztes Jahr. Die Queen ist gestorben und das Oktoberfest hat wieder stattgefunden nach vielen Jahren des Entbehrens.
Ja. Die Briten hatten einen sehr rauen Geschäftswechsel, Regierungswechsel, mehrfach.
Du meinst jetzt aber nicht die Queen, ne, sondern du meinst den Premierminister.
Genau, diverse.
Oder die Premierministerin, genau.
Also, die hat nicht mal eine Sendepause von uns durchgehalten.
Das ist verrückt. Also, es ist wirklich viel passiert, aber es ist auch privat halt viel passiert bei mir. Ja, also da kann ich so ein bisschen was erzählen. Es hat sich doch einiges geändert. Ein sehr spannendes Jahr. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir das mit dem Podcast nicht so hinbekommen haben, wie wir das ursprünglich mal geplant hatten. Also uns gingen dann irgendwann schon die Themen aus, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und die Motivation war nicht mehr ganz da. Aber dass ich jetzt dass das jetzt eine Pause war, die länger als ein Jahr dauert, das hätte ich nicht gedacht.
Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt wieder mit anfangen, aber.
Ja, das ist so ein bisschen Pflichtgefühl.
Das ist immer so das Schwere. Das Unterbrechungen sind natürlich und die passieren immer wieder. Man muss einfach nur mal ein bisschen krank sein und dann ist das gleichzeitig und dann das, ja.
Ja, das Schwierige ist ja, wenn du es einmal nicht machst, also dann ist eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen, oder? Ja. Also das, du musst es regelmäßig machen und wenn du es dann einmal ausfallen lässt, aus welchem Grund noch immer, dann ist es viel leichter, das zweite Mal dann auch ausfallen zu lassen. Und das ist uns halt ein paar Mal passiert.
Und jetzt in der Tat.
Und jetzt sitzen wir hier in den Faschingsferien, zumindest bei uns in Faschingsferien.
Ihr habt Faschingsferien?
Ja, wir haben Faschingsferien. Und okay. Ich habe tatsächlich, heute ist Mittwoch, Aschermittwoch, und ich habe seit gestern Mittag habe ich Urlaub für den Rest der Woche. Und das passte mir dann ganz gut in den Kram. Wir haben jetzt Mittagspause, das heißt, ich kann jetzt das, was ich jetzt eigentlich tun würde, gerade gar nicht machen. Das erzähle ich auch gleich noch. Kann ich ja jetzt machen. Also ich schleife gerade eine Bank ab. Und das konfligiert aktuell wegen der Uhrzeit mit der Mittagsruhe. Die das von
konfligiert?
12 Uhr bis 15
Uhr. Der feine
Uhr
Herr.
Der feine Herr, er konfligiert. Nein, er konfligiert eben nicht, weil er fein ist und deshalb kann ich die Zeit auch anders nutzen, nämlich mit dir zu reden.
Was mich sehr freut.
Ganz meinerseits.
Aber ich habe auch seit 12.30 Uhr Urlaub bis Mitte nächster Woche. Oder bis zum nächsten Monat, um es mal übertrieben auszusagen.
Das ist nett. Also eine Woche nach dem Urlaub nur eine halbe Woche arbeiten zu müssen, finde ich eine super Strategie.
Das ist super. Das ist, also wenn ich irgendjemandem was empfehlen kann, tatsächlich sowas, am Donnerstag aus dem Urlaub zurück ins Büro gehen, Donnerstag benutzen, um liegen gebliebene E-Mails zu löschen und dann Freitag kurz machen und dann wieder Wochenende.
Ja.
Perfekt, was man machen kann.
Das wollte ich auch. Ich beneide immer die Leute, die dran denken, wenn sie ihren Urlaub einreichen. Ich habe das immer vor und ich vergesse es dann. Das heißt, ich habe tatsächlich am Montag muss ich wieder arbeiten. Aber wie gesagt, das sind ja auch nur 3 Tage bei mir, die ich nutzen möchte, um so Liegengebliebenes mal zusammenzuräumen. Also ich habe gerade sturmfrei. Meine Familie ist in den Bergen und das nutze ich.
Almöhi ausgesetzt.
Ja, es ist fast Altmühltal tatsächlich, also in den Alpen. Und meine Kinder sind mit Cousin und Cousine dort und Steffi und Steffis Tanten sind dort.
Ah, okay.
Und das ist jetzt ein ganz netter Familienurlaub und ich, weil die Ferienwohnung halt auch zu klein war, habe ich mich darauf beschränkt, da dorthin zu fahren, die Kinder und die Steffi abzuliefern, wieder zurückzufahren und habe jetzt, wie gesagt, Montag, Dienstag noch gearbeitet. Bei uns war gestern halt ein halber Tag, weil wir so eine Karnevalshochburg sind. Und jetzt die nächsten 2 Tage, also heute und morgen, will ich dazu benutzen, um Unterlagen einzusortieren, um mich um administrative Dinge zu kümmern. Und am Freitag fahre ich wieder hin. Und dann verbringen wir dort noch einen Tag und dann fahre ich abends mit der Familie wieder zurück.
Und dann schläfst du draußen oder?
Nee, ich am Freitag, also Freitagmorgen müssen die aus der Ferienwohnung raus. Da fahre ich hier los, bin dann gegen Mittag dort oder späterer Vormittag, dann gehen wir vielleicht in ein Schwimmbad und dann fahren wir abends zurück. Also ich werde dort gar nicht übernachten.
Gar keine Übernachten. Wie weit ist so zeitlich von hier grob
entfernt?
2 Stunden. Ach, das geht ja.
150 Kilometer. Aber es ist eben dann die Hälfte Autobahn, die Hälfte Landstraße, so mal.
Ja gut, dann geht es ja auch wahrscheinlich sehr viele Serpentinen hoch und runter und so.
Es geht so, aber ich weiß das noch aus meiner Vergangenheit als Jugendlicher, wo ich ja auch viele gefahren bin. Auf der Landstraße kannst du so rechnen, 1 Kilometer ist 1 Minute.
Ja, kommt hin.
Ja. Und deshalb so 150 Kilometer sind es von hier ungefähr. Naja, dann kannst du ja ausrechnen, Hälfte Autobahn.
Ja gut, muss ja nicht rasen, spart Sprit.
Mache ich sowieso nicht. Mache ich so mit Garten, nee. Ja. Ist mir viel zu anstrengend, schnell zu fahren.
Dann bist du denn einer von denen, die mit 80 auf der Autobahn lang tuckern?
Nee, mir ist es schon unangenehm, wenn ich von LKWs überholt werde. Ja, aber ja. Ich fahre so in der Regel 120.
Ja, das ist vernünftig.
Tempomat 120. Und das ist das Coole, du musst halt in vielen Tempo, also du hast ja häufiger Tempo 120 Zonen.
Ja.
Und wenn du jetzt schneller fährst, musst du halt immer wieder bremsen und Tempomat wieder anpassen und so. Und 120 fährst halt einfach durch.
Ja, das ist richtig. Ja.
Von Tempomat daher 120 ist für mich eine gute Geschwindigkeit, ja.
Ich bin ja für Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, aber 130, weil man will ja auch mal jemanden überholen. Da bin ich absolut irgendwie für.
Ja, aber wenn jeder 120 fährt, musst du auch nicht überholen.
Doch.
Weil ich ja, aber 130 wenn,
fahre.
Ja, aber wenn du dann 130 Höchstgeschwindigkeit hast, dann fahren sie alle 130.
Nee, 140.
Ja.
Da fährt ja immer ein bisschen schneller.
Das musste ich auch erst lernen, dass das gar nicht der Fall ist. Ich bin auch so aufgewachsen, so, ja, komm ja, im Ort ist 50, also fährst du 60. Ja?
Naja, das ist, so ist das doof.
Seit meiner Jugend, ja, auch auf der Autobahn. Hier ist 100, also fährst du 110. Beziehungsweise ja. 107. Das ist so, da löst so die Kamera noch nicht aus. Und jetzt fahre ich aber tatsächlich Strich. Also wenn 100 steht, fahre ich 100 Strich.
Ja, okay.
Ich Nein. weiß nicht, ob man da gefährlich erlebt, weil du die Leute hinter dir nervst und die dann zu waghalsigen Überholmanövern ansetzen oder ob.
Ich muss mich ganz kurz noch entschuldigen für das Knacken, was ich hier permanent in die Leitung reinmache. Also ihr habt die Wahl zwischen Knacken, Husten und Naseputzen. Ich habe irgendwie es geschafft, mir eine Erkältung einzufangen.
Ja.
Es ist aber auch eine Erkältung.
Aber ich würde heute die Sendung sowieso einfach mal dazu nutzen, um so ein bisschen zusammenzukehren, um das einfach nochmal vielleicht so Revue zu passieren zu lassen, was uns geschehen ist in den letzten 15 Monaten. Die letzte Sendung musste ich nachschauen, die haben wir veröffentlicht 2021 im November. Und unsere Themen damals waren, ich hatte gerade mein MacBook Pro mit dem M1-Prozessor neu. Also es fühlt sich an, als hätte ich schon ewig. Deshalb ganz, ganz amüsant. Wir haben, glaube ich, relativ lange darüber gesprochen. Dann hatten wir als Thema Saugroboter.
Mhm.
Und wir hatten sehr viel Literatur. Also Buchempfehlungen, glaube ich.
Stimmt.
Das ist so, also ich kann mich nicht mehr aktiv an die Sendung erinnern und ich habe sie auch nicht als Vorbereitung gehört. Genau, und gerade ist mein Bildschirmschoner, das ist mir auch seit einem Jahr nicht mehr passiert, dass mir beim Podcast der Bildschirmschoner angeht.
Bildschirmschoner, okay.
Ja, ja. Genau, und ja. Ich möchte da gar nicht, also ich habe immer noch das MacBook Pro, ich habe immer noch einen Saugroboter und ich hatte mal eine Phase, wo ich wieder viel gelesen habe, aber aktuell lese ich tatsächlich eher wieder weniger.
Ja, bei mir zusammenzufassen, ich habe ein MacBook Air M1.
Das ist neu. Also, das ist neu, genau. Das ist innerhalb der letzten 15 Monate passiert.
Genau, das ist ja, das ist eigentlich das Highlight.
Highlight of my life. Ich habe ein M1.
Ja. Genau, also sonst ist bei mir nicht wirklich viel passiert. Ich habe ein bisschen mehr Fotoausrüstung gekauft, bin jetzt ein bisschen häufiger fotografieren gegangen. Ja, ansonsten ist jetzt alles andere erstmal, was noch kommt, Zukunftsmusik. Aber da reden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber.
Ja, ich meine, mir wäre so, als hätte ich als letzten Satz auf unserer Webseite gelesen, nächstes Mal wollen wir über Fotografie reden. Vielleicht.
Okay.
Was hatten wir Pläne? Und ich sage ja auch seitdem, ich muss mal wieder mehr fotografieren und ich habe es nicht geschafft. Und deshalb führen, dass du sagst, naja, du bist da gerade so im, ich habe es ja so ein bisschen mitbekommen, dass du da deine Zeit rein und auch dein Geld rein investierst in dieses Thema.
Ja, aua, ja, aua.
Ja, erzähl doch mal.
Ja, Gott. Also, ich brauche eine Ausrede, um die Wohnung zu verlassen und irgendwo hinzugehen. Einfach nur rausgehen und gehen ist für mich nicht machbar, weil gibt keinen Grund, kann ich auch zu Hause sitzen bleiben. Also, ich hatte mir vor 100 Jahren mal eine Kamera gekauft und da dachte ich, okay, reaktivierst du das einfach mal wieder und gehst einfach fotografieren. Das wolltest du eh machen und ja, dann habe ich das einfach mal gemacht und dann habe ich angefangen, Tiere zu fotografieren, Landschaften zu fotografieren und habe dann festgestellt, so, ach, wenn du so einen Rotmilan fotografieren möchtest, der bei mir quasi in der Nachbarschaft rumgeflogen ist, da kommt die Kamera nicht mit ganz hin, die du hast. Die ist ein bisschen zu alt, zu langsam und brauchst eine neue.
Dieser typische Argumentationsprozess, den man mit sich selbst führt, nicht wahr?
Genau. Nee, aber ich habe tatsächlich gemerkt, es ist jetzt nicht meine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass ich das nicht fotografiert bekomme oder nicht so fotografiert bekomme, wie ich möchte, sondern es ist tatsächlich Technik, die mich jetzt dran hindert. Also hauptsächlich schnelles Auslösen und Autofokus auf ein bewegtes Objekt. Das kann ich mit meiner alten Kamera zwar auch, aber anstelle von 7 oder 8 Bilder in der Sekunde macht das Ding halt 2 oder 3.
Mhm.
Und da dann die richtige Position des Tiers oder des Autos, was sich auch immer schnell bewegt, zu treffen und dann auch noch den Fokus richtig zu haben. Das ist machbar, aber man muss halt sehr, sehr viel mehr fotografieren, um dann ein Ergebnis zu kriegen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kaufst dir eine neue Kamera. Dann habe ich mir die neuen Kameras von Canon angeguckt.
Canon, weil du in diesem Ökosystem von drin warst mit Objektiven.
Genau, weil ich in dem Ökosystem drin bin. Wäre jetzt aber egal, weil Canon die Objektivtechnik oder den Anschluss verändert hat. Somit ist das erstmal nicht miteinander kompatibel. Es gibt Adapter, dass man sein altes Glas an neue Kameras anschließen kann. Also habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich einen Systemwechsel mache an der Stelle. Ja, ob ich zu Nikon gehe, zu Sony oder ähnliches. Habe mich dann aber entschieden, ja, ich habe jetzt mit Canon gearbeitet, ich weiß jetzt, wie die Kamera funktioniert, bleibst du auch in dem System. Mhm. Und dann habe ich mich halt entschieden, keine neue zu kaufen. Also die Entscheidung kam hauptsächlich aus dem Bankkonto heraus.
Also wir reden über Spiegelreflexkameras.
Wir spiegeln über Reflexkameras, genau.
Ja, das ist natürlich dann auch gleich immer so eine Investition. Ne? Also wenn man jetzt nicht bei der Einstiegsklasse, und ich vermute mal, du hattest ja vorher irgendwie eine Kamera, die war jetzt vielleicht auch nicht ganz billig, aber du willst ja nicht, wenn du dann schon sagst, ja, ich will jetzt aber irgendwie fotografieren, ich brauche mehr Serienbild, dann bist du ja möglicherweise schon wieder ein bisschen teurer, als du damals warst. Und dann ist ja, es immer also gleich eine Kontofrage.
Ich hatte eine Canon 650D, oder die habe ich immer noch. Das ist eine Crop-Kamera. Die ist um Einsteigersegment bei Canon angegliedert. Je kürzer die Zahl, desto professioneller die Kamera.
Kürzer im Sinne von Stellen.
Stellen, genau. Es gibt eine 4000. Es gibt eine, weiß nicht, die 650, der 800. Ich glaube, 800 ist das aktuelle Modell von der Serie. Und dann gibt es eine 70. Es gibt eine 6. Die hinten alle mit D enden, um sie von den vorne mit D anfangenden Nikons zu unterscheiden. Keine Ahnung, wofür das D dann steht. Keine Ahnung.
Digital? Nee.
Ja, höchstwahrscheinlich. Und ich habe mich dann für eine Canon 6D entschieden. Das ist
eine Mark II, oder?
Mark II, genau. Das ist die günstige Alternative zur Canon 5D Mark, wahrscheinlich 7 in dem Fall. Oder 4.
Das weiß ich zufälligerweise sehr genau. Ich bin ja tatsächlich, als ich damals an der Uni gearbeitet hatte und wir hatten ein Auslands- oder wir hatten eine Kollaboration mit Marokko und Tunesien, und dann ergab sich mehrfach die Möglichkeit, eben in diese beiden Länder zu reisen im Rahmen dieses Projekts. Damals habe ich mir auch eine Canon-Kamera gekauft, und ich habe die 40D damals gekauft, aber auch nur, weil zu dem Zeitpunkt die 50D vorgestellt wurde, also der Nachfolger der 40D, und ich habe die 40D zu einem recht attraktiven Preis damals im Abverkauf bekommen. Das war der Grund, warum ich so eine zweistellige habe. Und mit der war ich wirklich lange zufrieden. Und weil du jetzt die 5D erwähnt hast, meine Argumentation vor einigen Jahren ging so, naja, wenn ich wieder mehr fotografieren will, dann brauche ich doch eine Kamera, mit der mir das mehr Spaß macht. Und ich habe wirklich seit damals von einem Vollformatsensor geträumt. Und die 5D ist halt Vollformat. Und dann habe ich auch überlegt, ach komm, 5D kannst du dir nicht leisten, die Mark IV. Was ist denn die Mark III? Kriege ich die Mark III irgendwie gebraucht? Und dann fängst du an, irgendwie den Gebrauchtmarkt zu sondieren. Und hatte dann aber irgendwann hier in München, hat jemand einen Body verkauft von einer 5D Mark IV. Das ist immer noch die aktuelle 5D. Und den hatte er im Schrank liegen als Ersatzbody. Null Auslösung, und wollte dann einen relativ attraktiven Preis dafür haben. Also deutlich billiger als neu, aber natürlich immer noch viel Geld, weil null Auslösung, ne, kriegst du halt nicht geschenkt. Und da bin ich damals aber wirklich in das kalte Wasser gesprungen, habe gedacht, ich mach das jetzt. Ich hatte, weil mir in Marokko und Tunesien schon ein Objektiv kaputt gegangen ist, habe ich damals schon eins gekauft, das vollformatfähig ist. Häufig hast du ja, wenn du so eine Crop-Kamera kaufst, im Kit zusammen mit einem Objektiv, ist dieses Objektiv auch nur für Crop-Kameras geeignet in der Regel. So war das bei mir damals. Das Objektiv ist aber kaputt gegangen. Ich hatte mir damals dann schon anderes gekauft. Und das mir hat jetzt dieser Body gereicht. Ich musste jetzt nicht noch ein Objektiv dazu kaufen. Genau. Und ich muss sagen, die macht ganz, ganz tolle Bilder. Aber es hat leider, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht dazu geführt, dass ich häufiger Fotos mache. Aber ich hab's immer noch vor. Ich habe auch immer noch Adobe Lightroom im Abo.
Ach so, ich dachte, du wolltest das.
Ja, das wollte ich. Das wollte ich in der Tat. Aber es ist schon schön.
Ja, ich fange an, es wieder zu lernen und mehr Features zu entdecken.
Ist eine krasse Software. Ist eine coole Software.
Ja. Also es ist unglaublich, was mittlerweile da an KI Einzug gehalten hat. Es war früher schon sehr, sehr gut, wenn du irgendwelche Flecken oder Kleinigkeiten wegstempeln wolltest.
Mhm.
Aber jetzt, das ist echt Magie, was da passiert.
Mhm. Ja.
Also.
Jetzt habe ich wieder Lust zu fotografieren.
Ah. Ja, rausgehen, fotografieren. Ja,
jetzt telefonieren wir erst noch. Ja,
ja, stimmt.
Ja.
Aber ich habe ja noch dann, wo du jetzt gerade Objektive erwähnst.
Ach so, genau. Nochmal ganz kurz, du hast gesagt, also das stimmt, die Canon-Objektive, das Bajonett, das ändert sich jetzt mit dem Umstieg auf spiegellose Kameras. Das ist ja diese Canon R oder wie die heißen.
Genau, das ist die R-Serie.
Genau. Und ich habe auch gehofft, ja hey, also ich habe es jetzt gar nicht so wirklich verfolgt, aber ist es jetzt möglich, in Klammern alte Objektive günstiger zu kriegen auf dem Gebrauchtmarkt? Hast du da was, hast du das im Auge behalten?
Das habe ich im Auge behalten, weil ich Objektive kaufen wollte, weil ich festgestellt habe mit meinen Objektiven oder im Grunde habe ich nur 3 Objektive vorher besessen.
Eins mehr als ich.
Ja, ein 50mm 1.8 Festbrennweitenobjektiv. Das ist das als Joghurtbecher bekannte.
Der Joghurtbecher, genau.
Ja, das ist ein super Objektiv für 120, 150 Euro oder was es jetzt kostet.
Ist es nicht noch weniger?
Also es war mal früher unter 100 Euro, aber ich glaube, mittlerweile ist es halt irgendwas 120, 150, irgendwas darum. Also, und vor allem das Ding wiegt halt nichts. Also, das ist echt wie so ein leerer Joghurtbecher.
Ja.
Was es auch seinen Charme und seinen Vorteil hat, weil das Objektiv, was ich mir gekauft habe, ist ein 70 bis 300 mm Zoom-Objektiv und das Ding wiegt so viel wie der Kamerabody.
Ja, wobei du dazu sagen musst, du hast doch dieses L-Objektiv gekauft.
Ja, ich habe das L-Objektiv gekauft.
Ja, und das ist halt die professionelle Variante der Canons. Und die sind natürlich Metall, die sind staubdicht, glaube ich sogar.
Genau, die können auch ein bisschen Wasser abkriegen, also nicht unter Wasserfotografie, aber wenn es halt ein bisschen regnet und stürmt.
Ja, aber dafür kriegst du halt auch eine Kamera, ne? Für den Preis, den so ein Objektiv
kostet. Ja, also mein Kamerabody und das Objektiv haben ungefähr gleich viel gekostet. Ja. Wir reden hier von etwa 900 Euro jeweils.
Ja. Und wenn du dir anschaust, was die neuen Canon-Objektive kosten, schlackerst du ja mit den Ohren. Also ja. Ich bin sowieso, ich habe ein L-Objektiv, allerdings das 2470 ist das, glaube ich.
Das habe ich auch.
Da gibt es mittlerweile auch eine Version 2 oder vielleicht schon eine 3, weiß ich nicht. Ich habe noch die erste Version. Und das ist schon nicht billig. Das kostet so, glaube ich, in der gleichen Größenordnung. Aber wenn du die neuen Objektive dir von Canon anschaust, also das, was ich an diesem Objektiv sehr mag, ist diese hohe Lichtstärke. Das hat 2.8.
2.8, ja.
Durchgängig. Und das finde ich persönlich wichtig, weil ich mag Blitz nicht. Und naja, in dem Body, den du hast, ich weiß nicht, ist da ein Blitz eingebaut?
Aber in dem
6D?
In dem Crop-Sensor, in den 650, ist ein Blitz eingebaut, aber den habe ich, glaube ich, zweimal ausgelöst.
Ja.
Und es dann schnell sein lassen.
Ja, ich glaube, so ging es mir beim 40D auch. Die hatte auch einen, aber den ja, kannst du also, dir halt auch schenken.
Ja, also besser als kein Foto zu machen, wenn du das Foto haben willst. Aber es ist halt sehr harsches Licht und naja, man kann versuchen, das schöner zu machen, wenn man blitzen möchte.
Ja, stimmt.
Allein ein Aufsteckblitz macht Welten.
Ja, kostet natürlich aber auch. Also so ein Aufsteckblitz, ein guter, der ist schon auch wieder teuer.
Da musst du nicht unbedingt das Neueste vom Neuesten und das Teuerste vom Teuersten kaufen.
Ja, das ist ja die Scheiße bei Kameras. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber da, selbst da sind, wenn das halt gute Sachen sind, ist egal, wie alt die sind halt immer noch teuer.
Das ist richtig.
Weil bei Computer, ja, wenn der alt ist, kriegst du das nachgeworfen.
Wenn sie nicht unbedingt einen Apfel drauf hat.
Ja. Was ich aber eigentlich sagen will, meine 5D hat halt gar keinen Blitz mehr drin. Deshalb, ich habe eben gar nicht die Option. Ich habe auch keinen Aufsteckblitz. Von daher finde ich Lichtstärke als wichtig. Und ich möchte halt in Lowlight-Situationen halt auch noch Fotos machen können. Und genau. Das ist sowieso dann immer teuer, weil du dann relativ viel Glas brauchst im Objektiv. Und wenn du dir die neuen Canon-Objektive anschaust mit einer hohen Lichtstärke, also das ist preislich nochmal eine, nicht eine Größenordnung, aber deutlich drauf,
ja,
was die kosten, die jetzt für unsere Kameras kompatibel sind ohne Adapter.
Also jetzt hochwissenschaftlich mit einem absoluten, nur gefühlten Zahlenwert, glaube ich, dass sie sich 50% verteuert haben.
Das ist gut möglich.
Also so, ja, ein Zoom-Objektiv oder hier das 24-70 Äquivalent mit 2,8er Lichtstärke. Also ich glaube, das ist mittlerweile über 1000 Euro.
Wobei es da auch, gerade bei diesem 24-70, gab es schon einen relativ krassen Sprung, glaube ich. Oder war das bei dem 70-200? Es gab jedenfalls zwischen Modelljahr, zwischen dem ersten Modell und dem zweiten Modell, gab es schon eine krasse preisliche Steigerung. Und vermutlich hat sich das zweite Modell auch ein bisschen verbessert. Aber wow. Ich meine, ich sehe es gerade bei Fotokoch, ja, das ist so ein Sender, so ein Versender. Da kostet das 24-70 2,8-2 mit dem EF-Verschluss, das ist der alte Verschluss, mit dem Bajonett, mit dem Anschluss, das kostet 2.000 Euro neu, also 1.900, sorry. Und das RF, das ist das für die spiegellosen Kameras, ja, das kostet 2,5. Also nochmal ein Viertel drauf, mehr als ein Viertel drauf.
Ja.
Irre.
Und ich habe es gebraucht für etwas unter 600 Euro gekriegt.
Ja, es ist schon krass. Aber es ist ein tolles Objektiv. Also ich mag das, also das Einser, das Zweier kenne ich nicht. Ich mag das Einser schon recht gern. Und ich habe tatsächlich nur diese zwei. Ich habe das 24-70 und ich habe auch ein 50 mm. Allerdings nicht das 1,8er, sondern das 1,4er. Das ist aber auch kein L-Objektiv. Es gibt noch ein 1,2er L. Das ist, wie gesagt, noch ein bisschen lichtstärker, aber ich glaube, Faktor 4 teurer als das 1,4er. Und das 1,4er ist Faktor 3 teurer als das 1,8er. Also ich habe, glaube ich, damals um die 300 Euro gezahlt für mein Objektiv.
Ja, das konnte ich mir und wollte ich mir auch nicht leisten.
Ich habe natürlich noch mal 1,8 zu 1,4, ich habe noch mal ein bisschen mehr Lichtstärke. Ne? Das war für mich der Grund, warum ich sage, okay, das mache ich. Ja, aber gut.
Bei mir war es halt komplett am Anfang, und da wusste ich noch nicht, was ich haben will.
Ja.
Dann dachte ich, ja, holst du dir das Objektiv und dann bist du erstmal schon mal nicht falsch.
Ja. Ja, mir fehlt noch so ein Zoom, wie du hast, 70 bis 300. Ich habe immer mit dem 70 bis 200 gelichtäugelt, weil das geliebäugelt. Weil das gibt's durchgängig mit 2,8er Lichtstärke. Aber das ist auch immer dann so eine Investition, wo ich denke, es ist durch nichts zu rechtfertigen, weil ich fotografiere nicht.
Ja, und ich glaube, das würde dich auch noch mehr behindern, weil das Ding ist schwer. Ja. Es ist wirklich schwer.
Ja. Das stimmt schon.
Also ich hatte zwei Objektive in Augenschein. Ich habe einmal dieses Canon und dann gibt es von Sigma ein 100 bis 600 Kontramente. Ich lege dir in den Shownotes.
Okay.
Muss ich gleich mal recherchieren.
Aber preislich ist das doch ein krasser Unterschied. Also Sigma und Tamron, das sind jetzt so diese beiden Objektivhersteller, die ich so kenne, die so alternative, gute Objektive bauen, die es sowohl für Canon als auch für Nikon gibt. Und diese Originalobjektive von Canon sind doch deutlich teurer als so ein Sigma, oder?
Ja, also ich bewege mich ja auch nur im Gebrauchtmarkt, weil neu kann ich mir einfach und will ich mir nicht leisten. Also preislich hätten die sich jetzt nichts gegeben.
Okay, dann hätte ich, glaube ich, auch einen Canon genommen.
Genau, würde ich jetzt nicht mehr machen.
Okay.
Weil ich habe gemerkt, dass ich habe das große Objektiv, also das 300er, an meiner Crop-Sensorkamera betrieben. Das bedeutet, dass aus den 300 ein 300 mal 1,4 wird. Also etwa 40% an Länge, ein Zoom-Faktor quasi draufkommt.
Also 120 nochmal drauf, bist du bei 420.
Genau. So, Und jetzt habe ich das am Vollformat-Sensor und ich merke, das fehlt mir. Weil das ist schon nicht wenig.
Ja, okay. Genau, das ist dann natürlich krass anwendungsfallabhängig, ne? Aber ja, okay. Also
das war dann halt irgendwie.
Viecher fotografierst.
War, okay. Genau, war irgendwelche Viecher. Genau so war so ein Shetland-Pony, was da so auf der Weide rumstand.
Allerdings in England und du warst hier, oder?
Nee. Das war irgendwo. Ach ja, genau. Da habe ich mir eine Tastatur angeschaut. Und.
Reden wir gleich noch drüber, über das nächste große Thema.
Ja, genau. Das nächste kommerzielle, kontoausblutende Problem. Naja, auf alle Fälle habe ich mir das angeschaut und wollte das fotografieren und ich habe es nicht so in Szene setzen können, wie ich es gerne haben wollte. Dieses rotbraune Pferd hat sich im rotbraunen Schlamm im Hintergrund einfach nur verloren. Das hättest du auch mit dem Handy fotografieren können.
Aber ist das ein Problem, ist das nicht eher ein Problem des Dings, was du fotografierst? Das Objekt?
Ja klar, wenn es ein Elefant gewesen wäre, nee, dann wäre es größer gewesen.
Alter Vater. Nein, ich meine halt, ach, ist ja egal. Nein, ich meine, warum? Ach so, weil du näher ran wolltest und dann hättest du gedacht, ist das braune, wäre der Kopf halt größer gewesen und du hättest das besser erahnen können.
Es war irgendwie halt nur ein ganz kleiner Prozentteil des Bildausschnittes. Ich wollte halt irgendwie ein bisschen mehr Richtung Porträt gehen. Mhm. Und ich kam nicht näher ran, weil da war ein Zaun. Und das Pferd halt irgendwie, oder das Pony halt irgendwie, weiß nicht, 200 Meter weiter stand. Mhm. Ja, also wenn du das Äquivalent sehen möchtest, also ich will zunächst irgendwann mal versuchen, sowas wie Eichhörnchen zu fotografieren, weil die sehen irgendwie süß aus. Und wenn die dann halt irgendwie 20 Meter Höhe im Baum hängen, dann weiß ich nicht, ob ich da noch irgendwie was sinnvoll fotografieren kann. Mhm. Ich werde es rausfinden.
Okay, also du würdest sogar noch weiter gehen als 300 Millimeter Zoom, alles klar.
Ja. Da ich dann auch ein Freund des Stativs bin.
Hast du da eins? Weil ich habe ja gesagt, mein Anwendungsfall muss ich vielleicht sagen, deshalb ist für mich so ein Zoom-Objektiv auch, also ich habe da jetzt nicht so einen Kaufreflex, weil heute Street-Fotografie ist es nicht irgendwie, also ich laufe nicht durch die Straßen und fotografiere Leute, die nicht fotografiert werden wollen, aber ich fotografiere doch eher so Dinge, die näher dran sind, also Szenen. Ich war mal in der BMW-Welt und habe da schon fotografiert, auch Menschen. Also Menschen fotografiere ich tatsächlich mit am liebsten. Es ist gar nicht so, dass ich so Viecher auf dem Baum fotografiere. Deshalb habe ich auch eine relativ leichte Ausrüstung. Also auch kein Stativ, ich habe auch keinen Blitz, sondern ich laufe halt, wenn ich loslaufe, nur mit meiner Kamera los und habe sonst nichts dabei. Das ist bei dir ja offensichtlich anders.
Definitiv. Also ich will ein bisschen Landschaft und Naturfotografie machen. Da habe ich dann halt den Vorteil, dass ich ein Stativ einsetzen kann. Und ja, ich habe sogar 2 bis 3 bis 4 Stück, je nachdem, wie man zählt.
Je länger man wartet, desto mehr Stative hast du, ne?
Das ist wie Raspberry Pis, die sammeln sich halt.
Ja. Wollmäuse, ja.
Genau. Nee, ich habe ein Aluminiumstativ, was ich mir mit der 650D gekauft habe, was ich nicht häufig eingesetzt habe, weil es sehr schwer war und sehr unhandlich und man muss sich dran gewöhnen, mit sowas zu fotografieren. Das ist halt ein zusätzlicher Aufwand.
Ja, du musst, glaube ich, dir Gedanken machen, ne? Du musst das aufbauen und dann musst du schon im Kopf haben, was du eigentlich willst. Ja, ich verstehe.
Ja, zumindest grob. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe letztens versucht, einen Wasserfall zu fotografieren. Ich war 3 Stunden um den Wasserfall herum. Verschiedene Sachen ausprobiert, Perspektiven gewechselt, um dann halt irgendwie Fotos zu finden, mit denen man leben kann. Oder mit dem ich leben kann. Und ich habe nicht ein Foto publiziert, weil hat mir alles nicht gefallen. Aber es war halt eine Übung. Zunächst werde ich da wieder hinfahren und weitersuchen, bis ich irgendwas habe, wo ich sagen kann, oh, das sieht hübsch aus. Ja, das will ich mir ausdrucken. Also dieser Impuls muss kommen für mich. Mhm. Das will ich ausdrucken, mhm, um dann zu sagen, jo, das ist ein gutes Foto.
Das schaue ich mir häufiger an, potenziell. Ja.
Genau. Mhm. Das kannst du verkaufen. Ja, wie gesagt, und dann habe ich mir dann auch noch ein neues Stativ geholt. Hab da auch wieder ein bisschen Geld investiert.
Kann man auch, ne?
Alter,
man kann in Stative sehr viel Geld investieren.
Also, das ist schon kein billiges und es ist halt ein Reisestativ. Es faltet sich halt auf DIN A4 Größe in der Länge zusammen. Mhm. Mit dem Nachteil, dass es gerade untenrum sehr kleine, dünne Füßchen hat. So, entweder, aber dafür wiegt es halt nur ein Kilo. Mhm. Ja, das kann ich mir in den Rucksack packen und kann halt auch mal 10 Kilometer damit wandern, ohne dass ich es am Verfluchen bin. Und mein großes Aluminium-Stativ, das wiegt halt schon mal doppelt so viel. Jetzt mag man sagen, hey Jens, du wiegst über 150 Kilo, was macht da jetzt ein Kilo oder zwei einen Unterschied? Es macht einen gewaltigen Unterschied.
Ja, das glaube ich dir.
Also allein, dass das große Stativ doppelt so groß im zusammengefalteten Zustand ist als das kleine, macht das schon sehr unhandlich. Also du hast das irgendwie am Rucksack befestigt, dann bleibst du an Ästen hängen und weißt der Geier was und ärgerst dich einfach nur. Hinzu kommt, dass der Kopf zum Schwenken, um die Kamera drauf zu montieren ist, einer mit Pistolengriff ist. Dachte ich früher, das wäre das Beste, was man sich kaufen kann. Ja, nee. Es ist sehr unhandlich.
Was ist die Alternative? Also von meinem Vater, so ein altes, das hat halt so einen Stab, was hinten rausgeht.
Das ist, ja, genau, das ist so das Klassische. Okay. Das ist mein anderes Stativ, was ich irgendwo mal für 20 Euro gekauft habe.
Okay.
Kannst du benutzen, um ein Handy drauf zu klatschen und dann hast du auch ein Handy auf dem Stativ.
Wenn man 4 Stative hat, kommt man vielleicht auf die Idee.
Deshalb habe ich auch mein 4. Stativ. Das ist so ein Gorilla-Dingsi.
Gorilla-Pod.
Gorilla-Pod, genau, für Handyhalterung.
Ja, perfekt. Du bist ja quasi jetzt ein halber YouTuber. Ja.
Ja, das ist ja mein nächstes Projekt.
Ja, Influencer.
Genau, ich werde Influencer, genau.
Ich werde Influencer. Genau.
Schlief.
Das passt ja wieder.
Ja, das ist noch so eine Sache. Ich werde demnächst, genaue Daten will ich nicht nennen, aber in Urlaub fahren. Ich werde 3 Wochen lang in die Bretagne, nein, falsch, nach England beziehungsweise nach Schottland fahren.
Ist ja Großbritannien, Britannien, ja.
Ja, ist aber nicht die Bretagne. In der Bretagne verstehen die mich nicht. Je ne parle pas français. Je parle anglais.
Ja, ja.
So, voulez-vous und überhaupt. Naja, auf alle Fälle konzeptioniere ich, plane ich halt einen Urlaub in England, Schottland. Und dann habe ich mir überlegt, ach, das kannst du theoretisch auch mal auf YouTube dokumentieren. Selbst konsumiere ich sehr viel von diesen Reisevideos.
Das Format hat für mich ja so ein gewisses Problem. Das kann ich auf dem zweiten Bildschirm, also das funktioniert nicht, ohne dass ich hinschaue, sagen wir es mal so.
Das ist richtig. Aber ich kann ja Folgendes machen, ich kann ja die komplette Fahrt von meiner Garage bis nach Calais Zeitraffer aufzeichnen und einfach durchlaufen lassen. Dann kein Kommentar, nichts, einfach nur irgendwie 2 Stunden Zeitraffer.
Ja, das funktioniert ja dann auch nicht. Also ich,
das ist dann langweilig.
Ich suche halt was auf dem zweiten Monitor mal laufen kann, wenn ich auf dem ersten Monitor was anderes mache. Und dann ist schon cool, wenn man mir da was erzählt, aber das muss funktionieren, ohne dass ich hinschaue. Weißt du, was ich meine?
Oh, was für schöne Farben.
Ja, deshalb so, dass du jetzt Zeitraffer nichts dazu sagen, das ist halt genau das andere. Ja, das ich bräuchte es andersrum. Also du könntest gerade ohne Bild 2 Stunden was erzählen. Also, dann sind wir wieder beim Podcast.
Meine Reise, das Hörbuch.
Ja, genau. Und dann bog ich links ab.
Was sich später als grober Fehler herausstellte. Es war eine Sackgasse.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Aber brauchen YouTuber nicht noch GoPros? Nicht, dass ich dich zum Geld ausgeben nötigen möchte, aber ich wollte immer eine haben und habe mir nie eine gekauft. Jetzt kauf du sie doch mal für mich.
In der Tat wäre eine GoPro oder ähnliche Actionkamera sehr sinnvoll.
Also gerade für die Fahrt, ne, habe ich nämlich gedacht.
Ja, genau. Ich habe mich entschieden, das Geld gebe ich nicht aus. Mhm. Ich habe mir einen Gimbal, also einen Stabilisierungsstab für mein Telefon gekauft.
Ah, okay. Mhm.
Und darüber will ich dann halt einen Videoblog versuchen. Und habe mir deshalb keine GoPro geholt, weil dann würde ich mir auch schon eine modernere holen, also 10er. 11 ist aktuell.
11 ist aktuell, stimmt.
Also eine 9er oder 10er und da bist du auch schon wieder bei 400 Euro.
Mhm.
Da hatte ich die Wahl zwischen 60 Euro für einen gebrauchten Gimbal oder halt 400, 500 Euro für eine GoPro.
Und da hast du noch lange überlegt. Ich hätte doch die GoPro, ich hätte zwei gekauft.
Ich habe mir diverse Alternativen angeschaut. Ich habe gedacht, okay, Handy muss jetzt erstmal tun. Ich sorge lieber dafür, dass ich vernünftig Ton habe.
Das ist ja auch noch so ein Problem, dann stimmt.
Also ich finde, im Video ist Ton fast wichtiger als das Bild.
Naja, ja, weiß ich nicht.
Grausliches Kartoffelvideo kann ich ertragen, aber sobald der Ton extrem bescheiden wird, dann bin ich weg.
Mhm.
Ja, wenn sich das unbedingt so anhört, als würde jemand in eine Plastiktonne reden oder so. Oder
ja, das stimmt. Ich hatte immer mal überlegt, so eine GoPro. Also ich stelle mir das ist halt mein Problem. Ich stelle mir im Vorfeld immer was total schön vor. Und ich glaube, es wäre auch total cool, wenn ich es machen würde, aber ich mache es dann nicht. Also Beispiel Sommerurlaub. Es ist, glaube ich, cool. Wir fahren ans Meer mit den Kindern, eine GoPro und dann stelle ich mir so dieses typische Werbevideo vor, ne? Familie im Meer, Kinder haben Spaß und die GoPro ist live dabei und wäre schon cool. Aber auch wenn ich eine GoPro hätte, erstens würde so ein Video wahrscheinlich nicht rauskommen. Und zweitens würde ich dann, und das ist mein Problem mit dem Fotografieren, ist häufig so, wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich dort sein. Und wenn ich Fotos mache oder Videos mache, dann bin ich nicht in der Situation, sondern ich schaue mir diese Situation von außen an.
Genau.
Und ich entscheide mich dann eigentlich immer dafür, ich will aber in der Situation sein, mit meinen Freunden, mit sonst wem. Und in dem Moment mache ich dann keine Fotos oder Bilder mehr.
Das ist ja auch richtig. Das ist der Grund, warum ich halt explizit sage, das ist ein Fotourlaub. Ich mache den Urlaub, um zu fotografieren. Das ist der Grund, warum ich es tue.
Mhm.
Es ist nicht, ich will jetzt nach England und mir die Landschaft angucken. Nein, ich will nach England und die Landschaft fotografieren.
Mhm.
Ja, also nicht nur die Landschaft, auch Wild. Und hast du nicht gesehen? Und darauf wird sich dann auch das Videoblog beschränken. Also es wird kein Reiseblog, es wird eher ein Fotografieblog.
Mhm.
Wenn ich dann halt sage, okay, ich bin jetzt hier da und da, ich stelle die Kamera jetzt auf die und die Einstellung. Ich glaube, das könnte funktionieren. Probieren wir mal. Also für mich halt so eine Dokumentation, dass ich dann später auch da nochmal selbst reingucken kann und sagen kann, ja, okay, hier Wasserfall fotografiert, ging schief, weil Belichtung viel zu kurz. Weiß der Geier was.
Mhm.
Ja, ich erwarte jetzt nicht, dass ich jetzt dahin fahre und Riesenfotos mache, die ich dann bei National Geographic eingebe, zum Landschaftsfotograf des Jahres gewählt werde. Erwarte ich jetzt nicht wirklich. Ja, schon, aber würde ich jetzt öffentlich nicht zugeben.
Ja, man halt muss sehen. Schon, also man muss schon eine Motivation haben. Ja.
Es ist nicht so, dass ich mir angeguckt habe, wie die Teilnahmebedingungen dafür sind. Die sind nicht sehr hoch.
Ja, dann erwarte ich einiges. Und das Video dazu auf YouTube heißt dann, wie ich Preisträger wurde.
Genau. Warum ich besser bin als ihr Arschlöcher.
Ja, was ihr falsch macht. 10 Dinge.
Ja. Genau. Ja.
Na, ich bin wirklich sehr gespannt und ich folge dir, glaube ich, auf YouTube schon.
Ja.
Was mich ja immer gewurmt hat, dass du deutlich mehr Follower hast als ich. Obwohl ich wirklich so lange Let's Plays gemacht habe.
Ich habe alle meine Videos habe ich jetzt auch rausgenommen, die vorher da waren. Die habe ich alle auf Private gesetzt.
Okay.
Aber ich habe über 30 Subscriber. Alter Vater.
Ich bin gespannt.
Ja, das wird für die eine Überraschung.
Ja.
Hä? Warum wird mir dieses Video
vorgeschlagen? Die haben dich wegen deinen Elektronik-Videos abonniert und dann kommt irgendwie Fotografie-Mist.
Ja. Also erstmal kommt dann Reise. Weil
ja.
Ich bin halt noch überlegen. Also wenn man so anguckt, was dann so andere YouTuber für Aufwand betreiben, so mit Skript schreiben und so.
Ja, die verdienen damit aber oft halt auch echt Geld, ne? Das darfst du nicht verwechseln. Also das.
Aber auf der anderen Seite, wenn man es macht, dann kann man es auch versuchen, richtig zu machen.
Na klar, also versuch's halt, wirst schon sehen, was du davon hast.
Genau. Mal gucken, wie viele Leute sich dann abmelden oder neu anmelden.
Ja.
Ja, und dann mal gucken.
Na, ich bin
Schottland wird.
Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir fahren wieder nach Italien. Ich werde wahrscheinlich immer noch keine GoPro haben, wenn wir dort sind. Weil letztlich kann das ja auch ein modernes Handy ganz gut. Na, also genau. Wenn du jetzt wirklich nicht in diese Actionrolle so, ich gehe jetzt ins Meer und wir tauchen unter einer Welle durch. Eigentlich kann man so Vlogs ja wirklich mit dem Telefon auch machen, wie du schon sagst. Da fällt eine gute Bildqualität raus. Und es ist eigentlich alles da. Also eigentlich muss man das Geld nicht ausgeben, wenn du nicht wirklich Rafting machst oder Fallschirmspringen oder so ein Kram.
Also eine GoPro oder sowas würde ich mir halt zulegen, wenn ich die Kamera außerhalb des Fahrzeugs montieren würde.
Genau.
Weil 300 oder 400 Euro für eine GoPro ist was anderes als 1200 Euro für ein iPhone 14 Pro oder sowas. Mhm. Das willst du nicht schrotten. Aber wenn du wirklich nur so einen Videoblog machen möchtest, so, hier, wir sind jetzt hier, da und da und hallo, Grüße an Oma und Opa, da reicht das Telefon. Da brauchst du auch noch nicht mal einen Selfie-Stick.
Das stimmt. Das stimmt schon, ja.
So, und dann einfach machen, weil ich merke halt gerade, es ist ungeheuer viel Arbeit, die Videos zu bearbeiten. Ja, also ich weiß, dass ich den Ton, den ich extra aufnehme, den werde ich durch unseren Soundprozessor jagen. Wir haben Gott sei Dank den Vorteil, dass wir da Accounts und Zugänge haben.
Wobei, da frage ich mich ja, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Also ich hätte das, und das habe ich mich auch gefragt im Rahmen dieses Podcasts hier, wir sind ja bei Auphonic. Und kann man das nicht mittlerweile auch lokal machen?
Ja.
Und da müsste man sich, glaube ich, mal hinsetzen, sich vernünftige Einstellungen aus den Fingern saugen und mal ein bisschen rumprobieren. Und das fände ich natürlich irgendwie auch ziemlich cool, weil dann hast du keinen, ich muss jetzt nicht noch Geld nachwerfen, weil ich nicht mehr genug Minuten habe und.
Auphonic hat halt mehrere Vorteile, dass es halt so einen Workflow abbildet.
Ja.
Wir schmeißen quasi den Audio-Stream zu Auphonic und sagen, okay, mach mal hübsch. Der sorgt dafür, dass Nils und ich in derselben Lautstärke reden.
Was?
Der sorgt dafür, dass ich hoffe, die Knackser, die mein Muten permanent verursacht, ein bisschen reduziert werden. Das können wir natürlich auch alles mit unserer Edit-Software machen. Aber dann würde das Editieren nochmal so lange dauern. Wobei unsere Software auch irgendeinen Button hat, die Sachen auf Broadcast-Lautstärken zu ziehen. Vielleicht würde das ja auch schon reichen. Aber dann man müsste mal. Und Auphonic lädt die Sachen halt schon direkt in unseren Podcast-Blog hoch.
Das ist richtig.
Da müssen wir uns quasi nicht groß Gedanken drüber machen.
Ja, das ist richtig. Aber irgendwie fände ich es halt auch schon cool.
Können wir ja mit der Episode hier ausprobieren.
Das können wir wirklich mal machen, ja.
Das kann so schwer kann es ja nicht sein.
Ja. Ja.
Ja, soweit zu mir.
Ich bin also sehr gespannt, was du dann demnächst erzählen wirst. Oder was heißt demnächst? Wahrscheinlich in der nächsten Folge hast du schon 3 Urlaube gemacht und wirst erfolgreicher Influencer.
Ja, mal gucken.
Und also, Markenbotschafter für Canon oder so.
Würde ich nicht Nein zu sagen.
Das glaube ich. Ich würde es dir gönnen. Und sonst so?
Und sonst
oder soll ich mal ein Thema machen? Ich weiß ja, dass wir erstmal ein Thema, womit du nicht so viel zu tun hast. Und zwar, ich habe es im November 21, glaube ich, nicht erzählt, weil wir da gerade so am Beginn einer Reise waren. Was ist denn eine Reise? Wir haben eine große Entscheidung getroffen. Ja, mit wir meine ich meine Familie und ich. Und wir sind jetzt sesshaft geworden. Also wir sind, es hat sich die Möglichkeit ergeben durch einen glücklichen Umstand, dass wir eine Wohnung kaufen konnten hier im Olympiadorf. Und das ging damals, das muss damals so losgegangen sein, Oktober, November 2021. Da war aber noch nichts in trockenen Tüchern, deshalb habe ich es ziemlich sicher nicht erwähnt. Und mittlerweile sind ja 15 Monate ins Land gegangen und mittlerweile wohnen wir in dieser Wohnung. Und das war eine einerseits sehr, sehr anstrengende Zeit auf ganz vielen Ebenen, weil zunächst geht es darum, du musst sehen, dass du eine Finanzierung auf die Beine stellst, habe ich ja auch noch nie gemacht vorher. Wie kauft man eigentlich etwas, das deutlich mehr kostet, als man Bargeld zur Verfügung hat? Ja, ich habe bisher Sachen immer bar bezahlt, beziehungsweise Kreditkarte benutzt, aber ich habe jetzt nie irgendwas finanziert. Und schon gar nicht so einen Betrag, wie das bei einer Wohnung nun mal nötig ist. Also das war einerseits sehr anstrengend, weil dann bist du doch viel mit Banken in Gespräch und dann gibt's immer wieder Rückfragen und dann gibt's auch mal nicht so gute Neuigkeiten. Und dann generell ist es sehr belastend, wenn du, ja, das machen wir jetzt, und dann richtest du dich eigentlich schon, kennst du vielleicht vom Umziehen, wenn du dir eine Wohnung angeschaut hast, bist du eigentlich schon, ja, oh, die ist total super, du fängst an, sie geistig einzurichten und dann irgendwann kommt, ach ja, nee, ja. Du nicht. Ja, und quasi so in diese Richtung ging das dann auch. Und die eine Bank sagt, ja, nee, also das machen wir nicht. Und dann siehst du von, ah nein, und jetzt ist das nicht mehr möglich. Und dann musst du nach Alternativen suchen, wie du es trotzdem hinkriegst. Also das war sehr anstrengend. Und dann ist ja so eine Wohnung auch nicht leer, sondern da wohnen dann Menschen drin. Und dann musst du mit diesen Menschen reden, so, wir würden halt Eigenbedarf, ne? Ist ja das, vor was ich als Mieter immer so Angst habe, dass mir eine Eigenbedarfskündigung ins Haus flattert und dann musst du dir eine neue Wohnung suchen. Und dann auf einmal bist du auf der anderen Seite. Also du sprichst Mietern eine Eigenbedarfskündigung aus. Extrem unangenehm. Und wir, durch eine glückliche Fügung, hatten wir hier eine WG drin wohnen, die sowieso im Begriff war, sich aufzulösen. Und darum war das dann gar nicht so schlimm und ist alles gut ausgegangen. Und dann wurde die Wohnung renoviert. Das heißt, du redest dann mit Handwerkern. Das muss natürlich organisiert werden. Und du musst eine Küche planen. Und weder Steffi noch ich verspüren eine besondere Lust, Küchen zu planen oder uns welche auszusuchen. Ja, und das ist alles irgendwie sehr anstrengend. Und letztlich tatsächlich dann dieser Umzug, den ich komplett unterschätzt hatte. Weil das letzte Mal bin ich umgezogen, da hatten wir ein ganz, ganz kleines Kind und wir waren zu zweit, wir hatten nicht so viel. Und das hat damals schon ein Umzugsunternehmen gemacht. Und jetzt war halt so, naja, es ist ja nur die Straße runter. Es sind 300 Meter. Und wir haben doch so einen Transportwagen und das können wir doch machen. Das brauchen wir doch kein Unternehmen für.
Mit Transportwagen meinst du so
einen? So ein Schiebe, so ein Plattformwagen. Ja. Wo du 5 bis 6 Umzugskartons tatsächlich transportieren kannst.
Was man dann zum Vatertag benutzt.
Das ist ein Bollerwagen, das ist was anderes.
Ach so.
Also so von eher so, den habe ich halt von meiner Mama geerbt und da kann man so 200 Kilo drauf laden. Ist schon völlig in Ordnung, aber was ich nicht auf dem Schirm habe, wenn du 30 Mal hin und her laufen musst, ist das halt ein Zeitfaktor. Und dann sind das zwar nur 200-300 Meter, aber oh Junge, Junge, Junge. Und an dem Wochenende, an dem wir umgezogen sind, das ist Mitte Oktober gewesen, letzten Jahres, an dem Wochenende hatte Steffi dann nochmal Corona. Das heißt, da fällt dann auch von den 2 Leuten, die helfen wollten, fiel dann einer auf. Ja, und so war das dann. Und ja, seit Oktober wohnen wir quasi dann in der Wohnung.
Geschickt eingefädelt.
Genau, wir haben jetzt endlich, ich sitze gerade im Arbeitszimmer, nenne ich das. Also wir haben jetzt Platz für Gäste. Wir haben Platz, es ist jetzt ein Arbeitszimmer, da steht der ganze Computerkram, die Wohnung ist, die Restwohnung ist, da ist keine Technik mehr. Was macht einen krassen Unterschied. In der alten Wohnung stand ja der Computer im Wohnzimmer. Und das ist immer irgendwie sichtbar gewesen. Und das bringt dann irgendwie immer so, ich muss ja auch zugeben, ich mag Computer sehr gern, aber so hübsch sind sie jetzt nicht unbedingt. Und klar, wenn du so ein minimales Apple-Design hast und du hast irgendwie keine Kabel und du hast so einen schönen Schreibtisch und da steht nur ein MacBook drauf, dann sieht das okay aus. Meine Arbeitsrealität ist allerdings eine andere. Ich habe zwei externe Monitore und damit sieht's halt schon nicht mehr schön aus, egal was du machst.
Ja.
Also es sieht nicht nach Wohnzimmer aus. Und deshalb ist das eine ganz, ganz schöne Veränderung, dass man in der Wohnung jetzt sagt, so da sind wir und das Wohnzimmer ist ein Wohnzimmer und das Arbeitszimmer ist eben nicht mehr im Wohnzimmer oder der Arbeitsbereich. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Ja, okay.
Und in diesem Zuge, also es hat sich so ein bisschen was geändert. Wir wohnen nicht mehr im 8. Stock. Wir wohnen jetzt im 1. Stock. Unsere Balkone sind größer tatsächlich. Wir haben viel mehr Platz draußen. Und ich bin heute Vormittag, habe ich eine Bank abgeschliffen, eine Holzbank. Das werde ich auch gleich weitermachen nach dem Podcast. So handwerklich, so ja, ist ja schon ein cooles Gefühl mit Holz arbeiten. Ich mag Holz ja total gern. Aber musst halt so ein bisschen gucken, eine Mittagspause, Mittagsruhe und so weiter. Und was mir aufgefallen ist, du hörst ja im 1. Stock, wir sind jetzt auf Ebene der Bäume und du hörst so viel mehr Vögelgezwitscher, was du im 8. Stock nicht gehört hast. Oder jedenfalls ist es mir nicht so aufgefallen. Was du im 1. Stock auch hast, ist mehr Ungeziefer.
Ja.
Was du im 8. Stock nicht hattest. Dafür hatte ich hier aber noch keine Tauben auf dem Balkon, was wir im 8. Stock ständig hatten. Also es ist, obwohl wir eigentlich am gleichen Ort wohnen, nur wie viele Stockwerke sind? 7? Was sind das? 7 mal, was sagt man, 3 Meter Geschosshöhe? 21 ja, Meter, vielleicht 25 Meter Unterschied in der Vertikalen. Doch irgendwie ganz anders.
So viel mehr über dem 7. gab es bei euch nicht.
Ja, wir waren im 8. und dieses Haus hatte 10 Stockwerke. Und es gibt eine Häuserreihe hier im Olympiadorf, die hat 19 Stockwerke.
Okay, also in amerikanischen Verhältnissen sind das kleine Wohnungen.
Ja, für Münchner Verhältnisse, wo du ja keine Hochhäuser bauen darfst, ist tatsächlich schon relativ hoch.
Ja, darf ja nichts mehr als der Kirchturm, höher als der Kirchturm
sein. Ich wollte jetzt Elisabethkirche sagen, da bin ich noch in Marburg. Nee, als die Frauenkirche.
Ja, sonst verwechselt Gott halt, wo er hinhören muss. Das ist, kann man ja nicht machen.
Ja, insofern, und was ich halt spannend finde, wir haben ja gerade über Geld ausgeben gesprochen und ich war ja, und das habe ich so erzählt, ja, da mal einen Kamerabody gekauft, den ich eigentlich nicht brauche, aber relativ viel Geld in die Hand genommen. Und es war, als dann klar war, wir werden jetzt Wohneigentum erwerben, habe ich mir ja selbst eine sehr strikte Sparpolitik auferlegt. Einfach, weil es notwendig ist. Renovierung kostet Geld. Eine neue Küche kostet sehr viel Geld. Mhm. Und ich habe jetzt wirklich in der Vergangenheit auch immer so von Monat zu Monat gelebt. Ja. Und ich habe immer relativ Geld zur Verfügung gehabt, und das ich ausgeben konnte. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also ich möchte jetzt tatsächlich, weiß ich nicht, ob ich jetzt so guten Gewissens mir ein Objektiv für 1.500 Euro kaufen würde. Oder 1.000 Euro, egal. Da würde ich jetzt, Stand heute, öfter drüber nachdenken. Das ist eine ganz interessante Erkenntnis, weil ich gedacht habe, ich werde nie mit Geld umgehen können. Und ich bin auch überhaupt gar nicht gut darin, heute mit Geld umzugehen. Aber ich bin besser als vor einem Jahr oder vor 1.5 Jahren. Das kann ich bei mir schon feststellen. Ich habe gerade so diesen Spleen, ich habe mich so in so einen Laptop verguckt, einen Nicht-Apple-Laptop, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mal auch mal wieder einen Linux-Laptop haben. Und mein ThinkPad ist halt relativ alt und ich hätte doch was gern mit mehr als 2 Kernen und dieses ThinkPad T480 da, aber tatsächlich sitze ich jetzt vor dieser eBay-Kleinanzeigen-Anzeige seit Wochen und ich denke mir so, ja, brauchst du eigentlich nicht. Ja, das hätte mich früher nicht davon abgehalten.
Ja, aber warum willst du dir den Stress machen?
Ja, ich habe auch die Zeit eigentlich gar nicht. Du hast schon recht. Ja.
Also du, also gerade Linux auf Laptop, das ist immer ein Abenteuer.
Ja.
Selbst wenn alles gut läuft und es so einfach installierst, und dann hast du ja auch nicht wirklich was gewonnen.
Ja, ich weiß, worauf du raus willst. Ja.
Nee, ich will darauf hinaus, dass Linux nichts auf
Desktop-Geräten. Ich weiß, worauf du raus willst. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hätte einfach gerne, ach nee, es ist wahrscheinlich wieder so ein Impuls. Und dem, was ich sagen will, dem hätte ich damals ja schneller nachgegeben, als ich das jetzt aktuell tue. Ja, ich bin ganz optimistisch, dass ich ihm auch Ende der Woche nicht nachgegeben haben werde.
Ja, das lange hin.
Ja, ja, man muss so von, ne, man muss von Milestone zu Milestone muss man sich orientieren. Ja, deshalb auch, es ist ganz interessant, so nicht mehr zur Miete zu leben. Man macht Dinge jetzt, man gibt sich mehr Mühe bei Dingen. Also wenn man früher war so, ah, wollen wir da noch eine Lampe hinhängen? Und dann war immer so, ach, ich weiß ja, die Zeit ist begrenzt in dieser Wohnung. Wir hatten 3,5 Zimmer, wir haben halt 2 Kinder, deshalb wären 2 Kinderzimmer schön, haben wir uns immer gedacht, aber ging in der Wohnung nicht. Und deshalb war klar, die Zeit in dieser Wohnung ist begrenzt. Und dann machst du Dinge nicht.
Ja.
Und das ist jetzt anders. Und jetzt machst du auch Dinge anders, weil du weißt, okay, das machst du jetzt, weil es dir halt gehört. Hm? Ja, und dann.
Das habe ich hier im ganz kleinen Grad. Sorry, dass ich.
Ja, alles gut.
Hier wurde jetzt vor kurzem Glasfaser verlegt. Also liegt 2 Meter vor der Haustür. Dementsprechend landen hier die Angebote. Hier Glasfaser, super. Weiß nicht, 100 Mbit down, 15 up. Dann kriege ich schon Hals, aber egal. Aber kostet halt irgendwie Anschaffung und neu und sparst halt irgendwie 700 Euro für den Endpunkt, der dann in dein Haus gesetzt wird. Ich mache es nicht, auch wenn ich gerne Glasfaser hätte, aber ich weiß nicht, wie lange ich in dieser Wohnung wohne. Dann ziehe ich hier aus und dann habe ich dann wieder kein Glasfaser. Also ich gewinne dadurch nichts. Also, ja.
Ja. Genau, und das ist hier halt ja ein bisschen anders. Manche Dinge macht man nicht. Also in unserer Küche ist so das beste Beispiel, wir haben da jetzt noch keinen Ofen drin, weil wir haben einen alten Ofen. Und das Möbel, in dem so dieser Ofen reinkommt, ist halt schwarz, unser Ofen ist Silber, aber wir haben halt gedacht, naja gut, diese 1,5 tausend Euro vielleicht, was so einer kostet, ist ja halt abhängig vom Modell und irgendwie sind wir auf Miele festgelegt, na, ich bin ja durchaus Markenfetischist an der Stelle, das sparen wir uns halt einfach mal, das können wir immer noch mal reinkaufen und de facto, der alte funktioniert ja noch. Ja, und da müssen wir halt, das ist irgendwie interessant. Und jetzt neue Küche und ich habe festgestellt, sie ist smart. Das ist ja sowas, Smart Home hatte ich nie auf dem Schirm. Also wir haben diese Wohnung nicht renoviert. Freunde von uns haben das gemacht, die haben auf Smart Home, die haben alle Leitungen neu gezogen, die haben jetzt in jedem Lichtschalter irgendwie einen Temperatursensor. Ist total cool, ist halt deutlich teurer, wenn du es machst. Die haben einen Verteilerkasten, der größer ist, um es mal so zu formulieren. Und wir haben das nicht gemacht. Und das finde ich auch irgendwie ganz cool, weil ich habe immer ein Smart Home, ja, das ist so, trittst du dir halt auch irgendwie was ein, was du dir vielleicht nicht eintreten willst. Und gerade auch bei dieser Küche, also ich kriege jetzt total toll, ich kriege jetzt Push-Benachrichtigungen, wenn die Spülmaschine fertig ist. Das ist fancy für 1-2 Wochen, das ist für Lacher gut, aber was genau nutzt das? Weil ausräumen muss ich sie selbst und einräumen muss ich sie auch selbst. Und dass ich sie remote starten kann, hat jetzt deshalb nicht so den Mehrwert.
Also sagen wir mal so, das sind halt so die kleinen Bauteile. Ich würde mir wünschen, dass meine Waschmaschine mich benachrichtigen würde, wenn sie fertig ist. Weil ich habe sie nicht in der Wohnung. Ich muss in den Keller dafür rennen. Häufig ist es so, dass ich das dann auch einfach vergesse, nachzugucken, ob sie fertig ist und dann am nächsten Tag so, ach shit. Ja, dann willst du Klamotten nicht in der Waschmaschine über Nacht rumgammeln lassen. Spülmaschine, okay, die habe ich in der Wohnung, die höre ich, wenn sie fertig ist. Aber dann kannst du auch direkt hingehen, wenn aufmachen und auslüften lassen, da musst du nicht mehr abtrocknen.
Ja, das ist ja diese neuen Spülmaschinen. Die machen sich selbst auf.
Ja.
Ich habe ja gedacht, cool. Was? What? Ich habe halt auch irgendwie, ich habe mich da nicht informiert. Ich habe halt gesagt, ja, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gern. Ich habe aber nicht gefragt, was kann denn diese Spülmaschine Besonderes? Außer die hat so ein Selbstdosier-Ding drin. Also du musst halt keine Tabs reinwerfen, sondern du kaufst dir einmal im Monat, hängst du da so von Miele so ein, keine Ahnung, so ein Plastikding rein und der dosiert sich selbst.
Okay.
Das ist irgendwie ganz cool, weil es irgendwie convenient ist. Du musst dich halt um weniger Sachen kümmern. Aber als ich dann da saß und die war fertig und auf einmal hörte ich was brummen und diese Spülmaschinenklappe ging auf einmal auf, habe ich mir gedacht, krass, ja, die Zukunft ist da. Für mich war das so wie so erstes Mal im Erlebnispark, wie so ein kleines Kind. Voll abgefahren. Ja, aber und dann kam noch die Nachricht so, ihr Geschirr ist fertig. So, ja, voll gut, aber ja, danke.
Ja, also es ist nett. Ich finde, bei so Sachen muss man halt darauf achten, was passiert A, beim Stromausfall oder wenn kein Netz da ist.
Ja.
Wenn es dann nicht mehr funktioniert oder deine Aussage ist, ja, dafür habe ich ja die USV, dann ist was falsch.
Ja, nicht an der Spülmaschine. Nee, da hast du natürlich völlig recht. Und das ist auch immer so ein Vorbehalt, den ich gegenüber so Smart Home habe. Weil du musst halt schon Infrastruktur zu Hause haben und dann musst du halt diese Infrastruktur haben und dann musst du dich um diese Infrastruktur kümmern. Ja? Und wenn du Draht ziehst von einem Schalter zur Lampe, da musst du halt kein Firmware-Update machen. Da kann irgendwie kein Home-Hub kaputt gehen oder wie der Kram heißt.
Ja, oder wenn die Firma die Software einstellt,
ja.
Was ja auch passiert und zwar immer.
Du musst dich um tendenziell weniger kümmern, ja.
Genau, ja. Also ich habe ja meine Smart Home Lösung basiert ja rein auf Funktechnik und die Cloud ist bei mir intern.
Mhm.
Also jedes Device ist insofern Anführungszeichen gehackt, als dass es halt mit meinem Endpunkt hier redet.
Ja, ja, aber das ist halt ein krasser Aufwand, den du eigentlich treiben musst, finde ich. Ja, du musst es halt mal tun.
Sagt derjenige, der einen Linux auf dem Laptop machen
möchte. Ja, also, okay, fair enough. Naja, also wie gesagt, wir wohnen in einer dummen Wohnung, in der mir aber die Spülmaschine Bescheid sagt, wenn sie fertig ist.
Ja, noch eine wichtige Sache, man sollte immer dafür sorgen, dass man selbst intelligenter ist als die Wohnung.
Ja, ich weiß nicht, das ist ja alles, mit den neuen KIs wird es dann schwierig.
Ja, Gott, ich...
Ja.
Du weißt ja schon allein, dass wenn du in einen Raum betrittst, das System erkennt, hey, hier ist relativ dunkel, ich mach mal Licht an.
Ja, es hat schon so ein paar convenient Anwendungsfälle, sehe ich.
Ja, genau, das ist das Keyword, was du sagst. Convenient, also es muss Bequemlichkeit sein,
ja.
Die es erhöht. Weil klar kannst du Lichtschalter an- und ausschalten. Das ist kein Thema, aber warum?
Ja, das ich sehe das. Wir hätten einfach, wir haben, oder ich, das ist, glaube ich, an mir hängen geblieben. Ich habe einfach deutlich mehr Zeit hätte ich reinstecken müssen in die Planung, wenn ich das gewollt hätte.
Ja, das.
Also, wie gesagt, Freunde von uns, die sind jetzt umgezogen, die haben auch eine Wohnung renoviert, die haben das aber mit Hinblick auf Smart Home gemacht und das ist schon, ich bin mal gespannt, was ich halt sehe, so, ja, du hast halt Temperatursensoren in jedem Raum, das ist, glaube ich, echt interessant. Das ist wirklich cool.
Ja, das hilft dir aber auch nur, wenn du
mit den Daten was machst.
Mit den Daten was machst, wie Heizung zentral steuerst.
Richtig. Und ja, wir haben hier nie geheizt. Und jetzt auch, wir hatten ja einen relativ kalten Winter phasenweise. Auch in dieser Phase lief hier die Heizung nicht. Also von daher denke ich mir so, ja, schön, wenn du die Sensoren hast, aber wenn ich die Heizung eh nie anmachen muss, ist es eigentlich auch wurscht. Das friert
in der Wohnung.
Hä?
Das heißt, ihr friert in der
Wohnung? Nein, eben nicht. Meine Nachbarn heizen gut.
Okay.
Außer unter dem einen Raum, da ist der Eingang des Hauses. Also wie gesagt, wir wohnen im ersten Stock und ein Raum ist über dem Eingang. In diesem Raum ist auch ein anderer Boden. Also wir haben die Wohnung, da haben wir den kompletten Boden neu gemacht, aber dieser eine Raum, der ist so ein bisschen abseits, da ist ein anderer Boden drin. Und da habe ich schon das Gefühl, dass im Winter, wenn so im Eingang halt natürlich kalt ist und unten drunter wird halt nicht geheizt, das merkst du schon so ein bisschen. Aber das ist eher so Kälte, die aus dem Boden kommt. Das ist jetzt nicht der, wo ich sagen würde, der Raum ist kalt, sondern das kriegst du halt mit Hausschuhen oder so, kriegst du das ganz gut in den Griff. Weil das ist mein Arbeitszimmer, wo dieser Boden etwas kühler ist.
Okay, ja. Interessant.
Ja. Aber apropos Arbeitszimmer, und ich habe gesagt, ich bin mit Geld besser geworden. Es gab eine kurze Phase der Schwäche, so im Dezember. Und du erinnerst dich ja daran, dass ich älteren Apple-Tastaturen hinterhergelaufen bin. Namentlich den Apple Extended Keyboards. Mechanische Full-Size-Keyboards, ne? Mechanische Schalter. Und ich habe da muss man, was heißt, einen relativ hohen Aufwand treiben, aber du brauchst halt einen Adapter, um diese Keyboards, die alle mit dem Apple Desktop Bus ADB kommen, an einen modernen Computer anschließen zu können. Und da gibt es ein paar gute Adapter, also es gibt einen sehr guten Adapter und ein paar Adapter, die sind halt, die funktionieren dann in manchen Corner Cases nicht so gut. Und das war immer so ein bisschen, ja, und dann Full-Size-Tastatur, dann hast du diesen 10er-Block und dann ist die Tastatur so breit und wenn ich dann die Maus habe, dann schlage ich immer mit der Maus von rechts an die Tastatur, weil die doch irgendwie so viel Platz einnimmt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt kam. Aber irgendwie habe ich begonnen, mich im Dezember für mechanische Tastaturen, neuzeitliche mechanische Tastaturen zu interessieren. Keine Ahnung, wie das kam. Ein Kollege von mir, der hat da schon etwas früher angefangen. Und im Dezember habe ich dann mal geschaut, okay, jetzt versuche ich mal, ob so eine moderne Tastatur vielleicht doch sich auch ein bisschen schicker anfühlt. Moderne Tastaturen gibt es in verschiedenen Formaten. Das Format, für das ich mich letztlich entschieden habe, ist TKL, also 10 Keyless. Das ist quasi eine Full-Size-Tastatur ohne den Nummernblock. Ja. Ist also ein bisschen schmaler, aber sonst von der Tastenanordnung genauso wie bei einer Full-Size. Naja, jedenfalls habe ich mir so eine Tastatur gekauft und dann fängst du an, dir zu überlegen, was für Schalter willst du da eigentlich drin haben. Es gibt die linearen, die taktilen und die clicky. Also ich weiß jetzt nicht, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht uns so ganz tief rein nörden. Dafür gibt es andere Podcasts, zum Beispiel den Klick-Klack-Hack-Podcast, den ich an dieser Stelle empfehlen möchte. Es gibt aber, die fühlen sich unterschiedlich an. Lass es mich einfach ganz so formulieren. Ja, du, lineare Schalter sind, glaube ich, bei Gamern relativ beliebt. Da ist von oben und du drückst runter bis nach unten, ist so das gleiche Gefühl. Dann gibt die taktilen Schalter, da löst du irgendwie mittendrin, wird dieser Tastendruck ausgelöst und das merkst du durch diese Taktilität. Und dann gibt es noch Clicky. Das ist
da sogar, hörst du's.
Genau, es ist quasi taktil mit Klick. So dass du auch ein akustisches Feedback hast, wann ein Schalter auslöst. Genau, und dann war so am Überlegen, ich hatte immer so, jetzt kaufst du mal linear, das sind wahnsinnig viele Leute, die mögen lineare Schalter. Das sind die halt aus dem Gaming-Bereich kommen. Also habe ich mir eine Tastatur gekauft mit linearen Schaltern. Ich habe mir eine Tastatur gekauft, muss ich dazu sagen, die Hot-Swap-fähig ist. Also du kannst diese Schalter tauschen.
Ja.
Die kannst du rausziehen und dann kannst du andere Schalter reinmachen. Und ich habe schon gedacht, ja cool, dann kannst du ein bisschen was ausprobieren. Und hatte dann die Lineare und das hat sich erstmal ganz gut angefühlt. Und dann habe ich gedacht, okay, komm jetzt, dann probierst aber doch mal taktile aus. Und dann habe ich mir taktile reingemacht und fühlt sich ja irgendwie ein bisschen besser an, finde ich jetzt. Und dann, da muss man ja Clicky auch mal ausprobieren. Und dann habe ich Clicky reingemacht. Und ich muss sagen, okay, das ist so vom Sound her, mag ich taktile und lineare ein bisschen besser. Die haben so eher dieses tiefere Thock-Geräusch. Thock, ich weiß nicht, wie man das, ich glaube, das muss man mal hören. Habe ich jetzt aber keine mehr da, wo ich das vorspielen kann. Und diese Clique, die haben halt so ein relativ hohes, hochfrequentes Klickgeräusch. Ja. Tippen sich aber, finde ich, wahnsinnig gut. Wobei ich sagen muss, ich habe die Cherry MX Blue, das sind die Original Cherry Switches. Da gibt's so sehr, sehr viele Nachbauten aktuell. Es gibt Keil, es gibt Gateron, es gibt viele, viele Firmen in dem Bereich und es gibt auch Firmen, die bauen dann sogenannte Franken-Switches, die nehmen sich Teile von einem Switch, kombinieren die mit Teilen aus anderen Switches. Also das ist ein Kaninchenbau, in dem man da hinabsteigen kann, mechanische Tastaturen. Das ist schon verrückt. Und dann gibt es auch viele Leute, die bauen sich die selbst. Aber das ist überhaupt gar nicht mein Fokus gewesen, sondern ich wollte einfach eine gute Tastatur, auf der es Spaß macht zu tippen. Und ich muss sagen, das habe ich tatsächlich gefunden. Und ich muss auch sagen, es machte überhaupt gar keinen Sinn, zu keiner Zeit 30 Jahre alten mechanischen Apple-Tastaturen hinterherzulaufen. Weil moderne Tastaturen fühlen sich so viel besser an.
Ja.
Moderne Tastaturen sind so viel einfacher zu benutzen, weil die haben USB-C-Port. Du brauchst keine Adapter. In meinem Fall ist eine Open-Source-Firmware drauf, die du umprogrammieren kannst, wenn dir irgendein Keymapping nicht reicht oder so. Es ist einfach, mein Leben ist so viel besser geworden. Meine
Frau Downside. Hat mich wieder lieb und meine Kinder mögen mich jetzt auch viel mehr.
Mit einer Downside tatsächlich. Es ist jetzt sehr schmerzhaft, wenn du unterwegs bist und nur den Laptop dabei hast und auf dieser Laptop-Tastatur arbeiten musst. Das ist wirklich eine krasse Umgewöhnung.
Es gibt noch einen anderen Nachteil.
Ja, man kann während dem Podcast keine Shownotes schreiben.
Du infizierst andere Leute mit dem Scheiß.
Das war niemals meine Absicht.
Nein.
Da kann ich doch nichts für, wenn du so schwach bist.
Da, Kleinanzeigen, guck mal, das ist bei dir um die Ecke. Probier doch mal aus.
Aber bevor wir dahin kommen, wen du eventuell meinst, möchte ich nur, mein Problem ist ja, ich habe eine Tastatur, die habe ich zu Hause und das ist cool. Aber im Büro habe ich sowas nicht. Also habe ich mir noch eine fürs Büro gekauft.
Es ist ja nicht so, dass man so eine Tastatur hin und her tragen kann. Das geht ja nicht.
Ey, das Modell, das ich habe, wiegt 2 Kilo.
Ja, wie viel wiegst du? Was machen da 2 Kilo schon
aus? Hey, Moment, was war das eben mit dem Stativ?
Also ganz anderes. Ganz andere Technik.
Nee, und es ist tatsächlich auch ein Problem, wenn du Videokonferenzen hast und du willst nebenbei etwas tippen, das nur um das mal, ne? Wenn ich jetzt tippen würde. Ne? Das ist schon hörbar. Also ich hoffe, das ist jetzt auch hörbar, nachdem diese Podcast-Folge einmal durch Auphonic gelaufen ist. Es ist schon hörbar, aber es macht so, es fühlt sich so gut an. Ich programmiere so gern, ich schreibe so gern mittlerweile wieder. Es fühlt sich echt gut an. Und ich habe das zum Anlass genommen, mal an meinem 10-Finger-Schreibsystem zu arbeiten. Das ist ja je nach Tastatur-Layout. Also es gibt so eine Tastatur, die würde ich nochmal unheimlich gerne ausprobieren. Das ist so eine Kinesis Advantage. Das ist so eine Ergo-Tastatur. Und um die auszuprobieren, muss man, glaube ich, das 10-Finger-System ganz gut beherrschen. Ich habe immer gedacht, ich könnte es. Ich habe damals zu Schulzeiten einen Kurs gemacht. Stellt sich raus, ich habe aber eigentlich immer nur 6 Finger benutzt. Und das merke ich jetzt, weil ich so immer, jeden Tag schaffe ich es nicht. Aber zwischendurch mache ich immer mal so eine halbstündige Session, wo ich dann wirklich gezielt Finger in Grundstellung und jetzt wirklich 10 Finger schreiben. Und das fühlt sich dann im Laufe der halben Stunde hinten raus immer besser an. Das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl, wenn man das kann. Aber ich merke, ich habe da noch so ein paar Probleme mit. Und zweiter Punkt, diese Chinesis-Tastatur ist ziemlich teuer. Wir reden hier auf dem Gebrauchtmarkt von ungefähr 300 Euro. Das ist extrem viel Geld. Gibt es nicht mit blauen Switches. Die müsste man sich selbst reinlöten, da habe ich jetzt keinen Bock zu. Gibt es allerdings mit taktilen Switches, also auch von Cherry, das sind die braunen. Und hat aber eine englische oder eine US-amerikanische Tastenbelegung. Das ist sowieso ein Layout, das ich mal probieren wollte. Mein Problem ist, ich habe ISO.de, das ist halt eine große Enter-Taste und du kannst jetzt nicht einfach aus dieser ISO.de-Tastatur eine ANSI-Tastatur machen, sprich mit dieser US-Enter-Taste, die nur auf eine Höheneinheit hat.
Ja.
Deshalb irgendwann vielleicht kaufe ich mir doch noch mal eine etwas billigere Tastatur mit diesem Layout, um zu wissen, ob es geht. Weil ich glaube, beim Programmieren ist dieses Layout tatsächlich doch eher das, was du haben möchtest. Weil die Klammern und so weiter deutlich besser liegen. Dafür hast du kein Ä, Ö, Ü, was ja wiederum mit meinem anderen Anwendungsfall konfligiert. Also wir müssen mal schauen, wie man, was für mich da eine gute Lösung ist oder ob ich zwei Tastaturen haben werde.
Also ich könnte zu dem Thema was sagen.
Ich habe noch gar nicht erwähnt, welche Tastatur ich habe, ne?
Nee, hast du nicht.
Das ist ja auch so ein Problem, wenn man Apple als Hauptsystem hat. Du willst ja dann eine Apple-Tastatur. Zumindest ich will das. Und da gibt es einen großen, eine große Firma, Keychron, die ist so in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, starten die richtig durch. Und die haben tatsächlich ganz, ganz viele Modelle. Und diese Benamung dieser Modelle ist mir völlig unklar. Aber ich habe aus der Q-Reihe, das ist Vollmetallgehäuse mit QMK-Firmware, wahrscheinlich deshalb Q. QMK ist diese Open-Source-Firmware. Habe ich diese TKL, das ist die Q3. Mit Hotswap-fähigen Switches und so. Und stellt sich raus, also ich kenne jemanden, der gefragt hat, wozu will man Hotswap-fähige Switches in der Tastatur? Ja, ich kann es dir jetzt sagen, weil ich habe doch sehr, sehr viel ausprobiert. Bis ich an der Stelle jetzt bin, wo ich jetzt bin. Und ich habe halt gemerkt, okay, ich habe mir die mit roten linearen Switches gekauft. Und ich hätte mich sehr geärgert. Obwohl, hätte ich mich jemals geärgert, wenn ich nicht andere Switches ausprobiert hätte? Weiß ich nicht. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe, weil die blauen, die fühlen sich doch echt gut an.
Aber bist du sicher, dass es die Q3 ist?
Ja.
Okay. Ja. Hattest du nicht eine mit Drehknopf? Hat die das?
Q3 gibt es mit und ohne Drehknopf. Die Q3 Knob. Q3 Knob.
For Knobs.
Das ist die, die ich habe.
Genau. Ja, genau.
Ja, aber du wolltest.
Ich habe ja.
Hast du
willstark wie ich
auch
bin
eine Tastatur?
Also, das war so gewesen. Ich hab ja seit Ewigkeiten alte IBM-Tastaturen. Also die. Der Vater oder die Mutter oder das Elternteil aller Klicktastaturen. Quasi das Tastatur- und Schreiberlebnis, hinter dem alle her sind. Ich habe die Originale hier. Die haben einen PS2-Stecker, der auf einen Adapter für USB-A geht. Ich habe keinen Adapter gefunden, der PS2 auf USB-C hat.
Ja, aber man könnte ja prinzipiell einfach einen USB-C-Adapter dazu
machen. Das nächste Problem ist, auch ich habe einen Macintosh und ich habe auch ein Windows-System. Und da sind die Apfel- bzw. Windows-Tasten recht wichtig. Und die gibt es auf dieser Tastatur nicht.
Das ist auch eine, genau, das ist noch so eine alte, die hat noch keine Windows-Tasten, gell?
Richtig, da gab es noch kein Windows.
Ah.
Da hieß das Betriebssystem DOS oder Unix.
Naja.
Und ja. Auf alle Fälle, auch ich bin seit immer schon auf der Suche nach einer Tastatur, die einem das emotionale Gefühl gibt, als würde man auf dieser alten IBM tippen. Und dann kommt eine mir bekannte Person und alle 5 Minuten, hier Tastatur, oh, das fühlt sich so geil an. Da, guck mal, Video, guck mal.
Hör mal.
Ja, da? Genau. Ja. Guck mal, was die für einen Bock hat. Ja, und dann guckt man sich die Preise an, die diese Person für die Tastaturen da so hinlegt und dann denkt sich, nee, never.
Der muss blöd sein.
Ach, guck mal, die gibt's auch nicht nur in nur Metall, sondern auch mit Plastikgehäuse und Messingplatte drin, damit die auf ihre 2 Kilo kommt. Und die kostet was? 99 Euro? Unter 100 Euro? Oh, Moment mal, 80 Euro eBay, 15 Kilometer von mir entfernt. Ich fahr da mal hin, nimm mal eine Kamera mit, vielleicht kann ich ja Fährte fotografieren. Und naja, auf alle Fälle, ich habe mir so 2 oder 3 Tastaturen so im Kleinanzeigenmarkt persönlich angeguckt.
Mhm.
und bin auf die Q10 gestolpert. Auch von Kishron.
Q oder K?
Q. Q10.
Ja, das ist ja dann auch
voll. Alice Layout. Und die hat so eine ergonomische Tastatur-Layout, was so ein bisschen geschwungen ist.
Ja.
Wo du deine Handgelenke nicht knicken musst, sondern du kannst sie gerade halten.
Dieses Alice-Layout kannte ich vorher übrigens nicht.
Ich wusste nicht, dass es so heißt.
Aber das ist doch nicht diese Tastatur. Also ich erinnere mich an so ein Microsoft Ergonomic Keyboard.
Genau, das habe ich hier auch.
Ist das dieses Alice-Layout? Weil mir ist irgendwann aufgefallen, als du sagtest, ich habe 2 B-Tasten.
Ja.
Also, what? Und das stimmt, das Alice-Layout hat 2 B-Tasten. Hatte das Ergonomic Keyboard von
Nein,
Microsoft
hat es
damals
nicht.
Auch?
Nee, ne? Nee. Also ich weiß nicht, warum es, also ja, ich habe eine Vorstellung, warum es die 2 Bs gibt. Weil du die vom Layout mit dem Daumen treffen kannst. Und je nachdem, wie du tippst, kann es für dich interessanter sein, mit dem linken oder mit dem rechten Daumen das B zu tippen.
Mhm.
Na, auf alle Fälle, ich habe das ANSI-Layout.
Mhm.
Der ANSI-Layout ist halt das mit der schmalen Return-Taste.
Genau, was ich mal ausprobieren möchte. Genau.
Ja, was ich eigentlich nicht mag. Aber ich vertipp mich relativ selten, wenn ich das Return treffen möchte. Das ist, finde ich, sehr überraschend.
Mhm.
Und ich habe halt amerikanisches Layout. Und zu den Umlauten, da kannst du im Betriebssystem deiner Wahl das einschalten, dass du US-Layout mit Umlauten hast. Dann hast du, entweder machst du dann Anführungszeichen O.
Ah, wie bei LaTeX.
Das mag sein.
Ja, ja.
Oder du kannst dann sowas machen wie Option Y, glaube ich, für ein Ü. Ich habe die Kürzel noch nicht so ganz drauf.
Okay.
Es ist eine, also für mich momentan ist es noch wirklich Hässel, also echt nervig, damit zu arbeiten, weil ich muss auf die Tastatur gucken und wirklich suchen. Wo ist denn jetzt hier die spitze Klammer bei der amerikanischen Tastatur?
Mhm.
Weil ich habe sie halt nicht so häufig im Einsatz. Ja, ich weiß, Shift 2 ist Add-Zeichen. Dann weiß ich, wo die meisten Klammern liegen. Aber das war's dann auch schon. Und ich kann kein 10-Finger schreiben. Nie gelernt.
Mhm.
Ich habe dann halt auch so mein 6-Finger Suchsystem.
Mhm.
Wo dann jeder dritte Knopf auf die Backspace-Taste geht.
Wer kennt es nicht, ja.
Genau. Ja, und jetzt habe ich mir von einer Person einfach nochmal, also halt, zurück. Die Tastatur hat auch lineare Switche.
Mhm.
Und
immer noch.
Halt, ja, immer noch. Immer noch.
Okay.
Sie liegt noch auf meiner Couch unter einem Haufen von Wäsche begraben, die Tastatur. Die Knöpfe, die stehen schon parat.
Aber du hast ja jetzt Urlaub.
Ich habe jetzt Urlaub, genau. Naja, auf alle Fälle ist mir halt aufgefallen, dass die Tasten reagieren zwar zu schnell, viel zu feinfühlig für mich.
Mhm.
Das ist dann teilweise so, dass ich meine Hände einfach nur so halb relaxed über der Tastatur schweben habe und dann habe ich dann plötzlich 10 I's da stehen. Weil die irgendwie bei 20 Gramm Druck schon auslösen. Ich brauche da ein bisschen mehr Widerstand. Und durch Zufall kenne ich jemanden, der einen ganzen Haufen von Schaltern ausprobiert hat und zu Hause rumliegen hat.
Das ist ja praktisch. Wow.
Ja. Dann habe ich die Person einfach mal gebeten, mir die Sachen mal zuzuschicken, damit ich einfach mal wild ausprobieren kann und nicht selbst Geld ausgeben muss.
Ja, fair enough.
Als Egoist und armer Mensch. Ja, und eigentlich wollte ich das schon längst gemacht haben, aber
ich glaube, die Person wartet auf
auf eine Rückantwort?
Auf so, ja, auf Erfahrung. Ja, wie du das so siehst, ob du das so ähnlich siehst wie die Person.
Ich muss vor allem erstmal gucken, ob ich die Tastatur komplett auseinanderbauen kann oder ob ich die Sachen einfach so rausziehen kann.
Das, also in meinem Falle brauchst du halt diese, musst du die Keycaps abmachen.
Ja, gut.
Und dann mit dem Switchpuller kriegst du die Switches raus. Du musst da gar nichts auseinanderbauen.
Okay, Switchpuller habe ich.
Ich kann dir aber dringend raten, deine Tastatur ein bisschen zu modden, falls du das noch nicht gemacht hast.
Nein, 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 dieses Fass will ich gar nicht aufmachen.
Nee, so vom Ton her. Also es ist, ich habe nicht viel gemacht. Ich habe 3 Mods applied, ja. Einmal den Tape-Mod. Der Tape-Mod ist nichts weiter als, du machst hinten auf die Rückseite deines PTBs, also PCBs, dieses
PCB.
Ja, diese Schalterplatte da.
Schaltplatine.
Genau. Machst du auf die Rückseite Malerkrepp drauf. Und zwar, ich habe 3 oder 4 Lagen. Es ist krass, das nimmt dir nämlich so die hohen Töne raus, die Frequenzen, wenn du tippst. Also die klingt more fucky. Ja, und ich habe rausgestellt, das Tesakrepp ist nicht so gut wie das Billokrepp, was ich hier noch hatte. Und deshalb habe ich 4 Lagen Billokrepp da drauf geklebt. Dann habe ich unten in die Tastatur Schaumstoff reingelegt, um auch noch mal ein paar Frequenzen zu filtern. Und dann habe ich in meinem Fall den sogenannten Force Break Mod applied. Also das heißt, ich habe zwischen Oberseite und Unterseite der Tastatur, dieses Gehäuse, das ist ja so aufeinandergelegt, das ist eine Oberschale aus Metall und eine Unterschale aus Metall. Okay, und da habe ich nochmal Malerkrepp zwischengemacht, dass die beiden Hälften so ein bisschen entkoppelt sind. Hat bei mir nichts gebracht akustisch, muss ich auch sagen. Also der größte, was akustisch auf jeden Fall am meisten gebracht hat, war dieser Tape-Mod, also hinten Malerkrepp auf die Platine. Wirklich, wirklich krass, was das ausmacht.
Ich habe ja noch schönes, dünnes Leder. Ich habe überlegt, ob ich da so eine Schicht Leder reinlege. Ja. Mal gucken, wie sich das anhört.
Irgendwas, was irgendwie hohe Frequenzen rausfiltert. Ich habe gehört, Neopren soll auch sehr gut sein, aber ich habe kein Neopren da.
Nee, aber du hast ja eben schon Latex erwähnt. Vielleicht hast du ja noch
von
deiner Latexmaske.
Nein. Die brauche ich doch noch. Nein,
du gehst doch immer über Latex.
Aber wie gesagt, nee, wenn ich so... Was ich dann auch gemerkt habe und was du jetzt auch in der ersten Reaktion wahrscheinlich so auf dem Schirm hattest, war, naja, dann machst du deine Switches auseinander, die baust auseinander und dann loopst du die mit irgendwelchem Öl. Ja. Und alle 88 Switche in meinem Fall, aber Clicky-Switche soll man nicht looben. Ja? Deshalb, nimm Clickies, bist du fein raus, hast du eine gute Entschuldigung, warum du das nicht gemacht hast.
Ja, ich werde das ausprobieren.
Ja, aber du hast jetzt tatsächlich eine Q10, also auch Vollmetall.
Nee, die ist Kunststoff.
Aber die Q10, dann ist es eine K irgendwas.
Nein.
Nein, die Q10 ist Alice Layout Full Aluminum Mechanical Keyboard.
Ah. QMK Custom Mechanical Keyboard.
Ja.
Also ich gucke gerade auf den...
auf die Verpackung und da steht echt Q10 drauf. Ja, dann ist die doch aus Vollmetall.
Ja, okay. Fühlt sich dann sehr plastikartig an.
Echt? Okay, krass.
Und ich sehe auf der Keychron-Seite auch nicht, dass da irgendwas von Vollmetall steht.
Bei der Q10? Ich hab's dir doch gerade vorgelesen.
Keychron, Q10, Alice Layout, QMK Custom Mechanical Keyboard.
Ein Alice Fully Layout Full Knob. Aluminum?
Nee. Verdammt. Ah. Da gibt's auf eine andere.
Ja, das ist das, wenn man nicht die gleichen Realitäten hat. Da. Whatever.
Ja, ich habe das in unserem Chat.
Ja, ja, ich sehe das gerade. Da steht tatsächlich. Warte mal. Wir müssen jetzt auch nicht betreutes. Da. Ein All Metal CNC. Machined Aluminum Body. Alter, erzähl mir nichts. Das ist also tatsächlich Vollmetall. Dann ist die aber auch ziemlich schwer. Dann würde die ja bestimmt auch so 2 Kilo wiegen, würde ich mal tippen.
Ja, kommt sie hin.
Ja. Ja, also ich finde das, also diese alten Apple-Tastaturen haben ja auch dieses Plastikgehäuse. Da habe ich mich halt nie drum gekümmert. Aber es fühlt sich schon krass an, so ein Vollmetallgehäuse, so eine Tastatur zu haben. Ich bin wirklich, also ich bin jeden Tag begeisterter von dieser Tastatur. Es fühlt sich halt einfach echt gut an.
Ja, momentan ist bei mir das vorherrschende Gefühl verwirrt.
Ja, wenn du ein anderes Layout dann auf einmal hast, das kann
natürlich... Ja, erschwerend kommt hinzu. Privat arbeite ich mit Mac, auf der Firma arbeite ich mit Linux. Mhm. Und dann musst du die hin und her schalten, weil im Grunde ist die, ich sage jetzt mal, Windows-Taste für die Nicht-Mac-Benutzer und die Alt-Taste gedreht.
Vertauscht, ja.
Und dann hast du halt in Muscle Memory gewisse Shortcuts, die du drückst, und das geht dann immer wieder mal schief.
Ja, das ist richtig.
Hinzu kommt, dass meine Software ja alles noch ausgelegt ist von, der hat eine deutsche Tastatur. Das heißt, dann hast du deinen Editor und möchtest dann irgendwie Steuerung C oder Steuerung Y drücken. Ja, also gerade Steuerung Y ist sehr wichtig. Löscht meinem Editor eine Zeile. Mhm.
Das ist bei mir DD.
Ja, das wäre DD bei VI und Konsorten.
Genau.
Und bei mir ist es halt als modernes System mit Tasten.
Hey, ich habe NeoVim, der ist auch modern.
Naja.
Ja, da können wir gerne mal eine eigene Sendung drüber machen, aber ich habe mich da ja mal so, ich habe mir da wirklich mal eine Schulung gegeben, so 10 Stunden. Und die hat mich krass nach vorne gebracht, muss ich wirklich sagen. Und
ja, ich benutze lieber eine Software, wo ich keine 10 Stunden Schulung für brauche.
Ja, mach dafür. Also ich arbeite ja sehr viel via SSH auf System, ne? Und das ist halt
ich nicht.
Schon ganz geil.
Das mache ich nur in Ausnahmefällen. Wie dem auch sei, auf alle Fälle, wenn du dann ein amerikanisches Layout hast, dann ist das nicht mehr Steuerung Y, sondern Steuerung Z auf einmal, weil Z und Y in dem Layout getauscht sind. Mhm. Und dann bist du wieder am Suchen. Mhm. Dann wunderst du dich, warum die Änderung, die du eben gemacht hast, wieder rückgängig gemacht wurde oder so.
Mhm. Ja, das glaube ich tatsächlich.
Aber was man sehr schnell merkt, ist, warum VI gerade so ist, wie es ist, wenn man eine amerikanische Tastatur hat.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich bin hin und wieder gekniffen, wenn ich mir angucke, okay, zum Beispiel Tmux oder so, oder generell auch VI. Oder? Was ist denn die Tastenkombination, um das zu tun? Und dann merkst du, okay, die funktioniert im Deutschen nicht. Weil im amerikanischen super sind das die beiden Tasten, liegt auch nah beieinander. Das funktioniert super. Das ist aber teilweise sind das Kombinationen, die ich gar nicht hinbekomme im Deutschen, weil ich dann, da muss ich ja irgendwie auch noch Shift dabei drücken und dann funktioniert es aber irgendwie nicht mehr. Und das ist ein Grund, warum ich mir gern die amerikanische Layout mal anschauen würde. Ja.
Ja, mal gucken. Ich muss ja sowieso noch rumreisen und ich habe letztens festgestellt, ich war seit Ewigkeiten nicht mehr im Süden von Deutschland, geschweige denn habe ich jemals Ausland südlich von Deutschland besucht.
Kann ich nur empfehlen, schön da.
Vielleicht werde ich im Herbst ja mal sagen, ich fahre jetzt nach Italien, irgendwo, wo warm ist. Mhm. Und steck mal meine Füße ins Mittelmeer. Mhm.
Und auf dem Weg dahin, wir haben Platz für Gäste, habe ich ja erwähnt.
Komme ich bei dir vorbei, bring die Tastatur mal mit.
Ja, vielleicht.
Kannst du Tastatur-Sitting machen?
Vielleicht habe ich ja bis dahin, habe ich schon. Ich weiß es noch nicht. Das ist tatsächlich äußerst schwierig, in Deutschland eine Q3 mit US-amerikanischem Layout zu bekommen.
Ja.
Wenn du nicht direkt bei Keychron bestellen möchtest.
Genau, ich würde sagen, du kannst direkt da bestellen, aber dann hast du Einfuhr und Zoll und hast du nicht gesehen. Das wird alles relativ schnell sehr teuer. Ja.
Und wie gesagt, das ist dann im Moment ein Hemmnis für mich. Ja. Ja, mein lieber Jens.
Ja,
ich muss sagen, ein bisschen auf die Uhr schielen, weil ich ja jetzt noch eine Bank abschleifen muss. Ja.
Ja, ich muss ins Bett.
Ja, ich wünsche dir eine gute Besserung.
Halt, nein, kann ich nicht. Ich muss noch einkaufen. Ich habe nichts mehr zu essen hier.
Ach, wie doof.
Ja, ich kann auch morgen früh zum Frühstück was zu essen holen.
Genau, dann kannst du morgen früh einkaufen.
Jo, dann würde ich sagen, vielen Dank.
Sehr gern, ich danke dir. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das hier noch hören.
Werden wir rausfinden.
Stellt sich raus, vielleicht folgt ja keiner mehr unserem RSS-Kanal oder hat uns abonniert. Wer weiß.
Auf alle Fälle werden sie sich bestimmt alle total freuen.
Und wenn ihr Fragen habt zu Tastaturen oder Kameras.
Und ich habe noch nicht mal was von meinem Blog erzählt, den ich neu angefangen habe. Fällt mir jetzt gerade ein.
Dann müssen wir demnächst nochmal podcasten.
Ja. Ich würde sagen, tatsächlich ab Anfang April würde es sich anbieten. Da ist meine höchste Stufe der Nervosität vom Urlaub.
Verrat noch nicht zu viel.
Nein, weil ich weiß nicht, ich verrate später was, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind. Da werde ich ein Geheimnis verraten.
Sprich in 2 Minuten. Also, mein lieber Jens, meine lieben Zuhörer, wir sind wieder da.
Beziehungsweise jetzt wieder weg.
Wir waren wieder da. Bis bald.
Tschö. Gucken, ob wir jetzt getrennt werden, wenn ich hier auf Beenden klicke.
Fnief, fnief.
Moment, ganz kurz.